HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Hartmut Eichler. Hans Albers, Aficionado, Gastgeber Johann Anschelium. Und ich sehe schon, jetzt kommt der erste Widerspruch. Sie sind kein Aficionado.
Nein, nicht wirklich.
Was sind Sie denn in Bezug auf Hans Albers?
Ich würde sagen, ein Verehrer beziehungsweise auch ein Fan.
Sie haben eine der größten Hans-Albers-Sammlungen gehabt, die es in Deutschland gab.
Das ist komplett richtig, ja, das stimmt. Ein Teil ist auch noch in meinem Privatbesitz, ein anderer Teil ist jetzt bei öffentlichen Institutionen beziehungsweise Filmmuseen.
Hartmut Eichler, wir unterhalten uns ja heute am 125. Geburtstag von Hans Albers über einen der größten Filmstars, die der deutsche Tonfilm hervorgebracht hat. Er hat ja auch über 100 Stummfilme gemacht.
Komplett richtig, ja, das stimmt, ist korrekt.
Wann begegnet dieser in den 60er Jahren geborene Hartmut Eichler Hans Albers?
Geschichte ist schnell erzählt. Es gab früher Willi Schwabes Rumpelkammer. Das wurde in der DDR ausgestrahlt, es war eine Sendung, wo immer alte Filmausschnitte gezeigt wurden, was es heute leider nicht mehr gibt, weil ja immer weniger alte Ufa-Filme im Fernsehen gezeigt werden. Und ich bin ja in Franken aufgewachsen, wir konnten diesen Sender auch sehen. Und da war ich mit 5 Jahren, war mal im Wohnzimmer von meiner Großmutter gesessen und da gab es einen Filmausschnitt, im berühmten von Wasser für Canitoga und da singt Hans Albers Goodbye Johnny und dann sieht man, wie eine Glaskugel diese Lichtkegel wirft und auf seine Augen und die Kamera immer näher rangeht und dann seine Augen immer größer werden und es anfängt zu funkeln und da bin ich mit 5 Jahren, ja, sage ich mal, Hans Albers Fan geworden und war begeistert bis zum heutigen Tag.
Also diese wunderbaren blauen Augen haben Sie in den Bann geschlagen.
Genau, mit der dazu gehörigen Beleuchtung durch diese Lichtkugel.
Da waren Sie 5 Jahre alt. Wie ging das weiter? Denn das wurde ja eine fulminante Liebesgeschichte.
Es ging dann so weiter, dass man, also wie gesagt, öfters mal mit der Oma in die Stadt gegangen ist und die erste Schallplatte bekommen hat, dann die ersten Zeitungsausschnitte gesammelt und dann konnte man irgendwann auch lesen und die ersten Bücher gelesen hat und sich dann ein bisschen immer mehr rangetastet hat. Bereits habe ich dann Leute kennengelernt, die mit ihm zusammengearbeitet haben, wie der Chauffeur, der Maskenbildner, seine letzte Freundin und so kam dann eines zum anderen.
Da sind Sie aber schon erwachsen.
Also mit 17 Jahren habe ich den Chauffeur damals dann kennengelernt.
Albers ist 1891 geboren, am
richtig,
22.
Genau,
September.
Genau.
Wann haben Sie den Chauffeur kennengelernt und wie kommen Sie da aus Unterfranken zum Chauffeur?
Also man hat die Bücher gelesen und hat dann den Namen von dem Chauffeur gelesen und dann ist man in die Telefonbücher gegangen, hat den Namen rausgesucht, hat dann verschiedene Schrammel hieß, kann man ja sagen, Paul Schrammel hat man dann angerufen und irgendwann hat er dann gesagt, ich bin der Chauffeur von Hans Albers. Dann habe ich gesagt, ich bin ein großer Fan von Hans Albers, dürfte ich Sie einmal kennenlernen? Und da haben mich die Leute, die damals auch sehr reizend waren, eingeladen zu sich, zu Kaffee und Kuchen.
Nach Hamburg oder Starnberger See?
Starnberger See, am Starnberger See hat er gewohnt, wie der Hans Albers ja auch. Und da wurde man dann eingeladen und dann hat man sich nett unterhalten. Und für mich war das natürlich dann als 17-, 18-Jähriger was ganz Besonderes, zum ersten Mal jemanden zu treffen, der Hans Albers persönlich auch gekannt hat, beziehungsweise über Jahrzehnte für ihn gearbeitet hat.
Wie ist der denn mit Ihnen umgegangen?
Man muss sagen, der Chauffeur war damals schon in den hohen 80ern und er war ein sehr bescheidener Mann. Und man kann sagen, es war wirklich sein Chauffeur. Sie hatten keine große private Beziehung, Hans Albers und der Chauffeur, sondern ja, er war halt der Cadillac-Fahrer. Allerdings muss man dazu sagen, ich habe ihn dann ja öfters besucht, der hat dann immer mehr erzählt, je näher man ihn kennengelernt hat. Und es hat sich dann rauskristallisiert, dass er nicht nur der Chauffeur war, sondern auch sein Aufpasser. Das heißt, da der Hans Albers ja gerne schon am Tag angefangen hat, den einen oder anderen Whisky oder Cognac zu trinken, musste dann schon jemanden haben, der ihn nicht nur fährt, sondern auch wieder fehlerfrei in sein Cadillac zu leiten.
Ja, haben Sie damals schon Ihre ersten Erwerbungen gemacht? Haben Sie einen Plan gehabt, eine Sammlung aufzubauen?
Nein, überhaupt nicht. Das hat sich dann eigentlich daraus ergeben, dass ich den Chauffeur, wie schon gesagt, kennengelernt habe und der natürlich Hunderte bis Tausende von Privatfotos von ihm hatte und in seinem Besitz. Und da ging es los und die Leute, und er war so nett, die haben mir damals die Sachen einfach auch geschenkt und haben sich eigentlich gefreut, dass jemand da ist, der Hans Albers so bewundert. Wobei ich dazu sagen muss, ich war bestimmt nicht der Erste, der die Leute aufgesucht hat. Und dann kam das eine zum anderen, da kam mal ein Bild und dann haben die Leute mir auch mal was geschickt. Oder haben sie mal wieder einen Bierkrug gefunden oder eine Gabel mit seinen Initialien. Und dann ging die Sammlung dann langsam in die richtigen Bahnen.
Hartmut Eichler, wo haben Sie da gelebt?
In Coburg, noch bei meinen Eltern.
Was hat Sie an Hans Albers gereizt?
Also wie schon gesagt, die Ausstrahlung von ihm, also wie ich dann älter geworden bin, natürlich dadurch, dass ich die Bücher auch gelesen habe, wie er gelebt hat, was er geleistet hat, wie er sich im Dritten Reich verhalten hat, wie er aufgetreten ist, ja eigentlich alles, die Persönlichkeit. Ich bin auch der Meinung, dass es heute solche Persönlichkeiten selten gibt, bis gar nicht.
Hans Albers war der erste große Star, den das Deutsche Reich, später die Weimarer Republik, hatte. Was sind das für Stationen? 1891 ist er geboren. Es wird gesagt, er war das sechste Kind eines Schlachtermeisters.
Richtig, andere sagen, der schöne Wilhelm, so hieß er. Sein so Vater.
Sein Vater. Also, genau. Also das Posieren und den Erfolg bei den Frauen, den kannte er schon von der Familie her.
Kannte er wohl von der Familie und sein großer Traum war immer im Gegensatz zu dem, was sein Vater mit ihm vorhatte, er sollte eigentlich Kaufmann werden und auch die Schlachterei übernehmen. Sein großer Traum war einfach das Theater beziehungsweise dann später der Film.
Da ist er ja auch nach Frankfurt am Main gekommen, wo er hätte was Anständiges lernen sollen.
Sollte er erst, ja.
Als Seidenkaufmann.
Richtig, genau.
Und was hat er gemacht mit dem Geld, mit dem heimlich zugesteckten Geld seiner Mutter?
Er ist abends, also das wird halt immer so erzählt, in die Theatervorstellungen gegangen und war halt da schon begeistert.
Und er hat bei einer Primadonna Unterricht gehabt.
Das stimmt auch, ja.
Aber da haben sie nichts. Er hat ja da auch schon auf der Bühne gestanden. Ich glaube, beim zerbrochenen Krug wird
das ist richtig, ja. Aber aus der Zeit habe ich keinerlei Dokumente.
1915 hat er Pech und muss in den Krieg. Und zwar den Ersten Weltkrieg nach Flandern.
Ist nicht ganz richtig. Pech kann man nicht sagen. Die Leute in dieser Zeit oder die Jugend in dieser Zeit sind ja damit Hurra in den Krieg gegangen. Und er hat sich auch freiwillig gemeldet. Mhm. Ist allerdings ja dann gleich verwundet worden, was in Anführungszeichen sein Glück war. Und kam dann nach Wiesbaden ins Lazarett und ist dann auch gleich wieder in die Theaterszene zurückgekehrt.
Sein Bein sollte amputiert werden.
Genau. Und da gibt es ja diesen berühmten Spruch, wo er gesagt hat, das Bein bleibt dran. Was ja offensichtlich zu seinem Vorteil war.
Ein Dickschädel hat er also damals schon.
Das ist das, auf die Frage von vorher nochmal zu kommen, das ist, ja, den hat er gehabt. Er wusste, was er wollte. Und er hatte ein Ziel im Leben, genau.
Und das hat Ihnen auch Kraft gegeben als Sammler oder als ideeller Begleiter dieses Hans Albers?
In jeder Hinsicht. Und die Kraft hat sich dann noch verstärkt durch nicht nur durch seine Filme, vor allem auch durch seine Lieder, die er in einer unverwechselbaren Art und Weise gesungen hat.
Ja, aber erstmal konnte er ja nicht so besonders singen.
Das kann ich nicht hören, das kann ich eigentlich überhaupt nicht hören, weil es gar nicht stimmt, weil Hans Albers konnte fantastisch singen, er konnte fantastisch die Lieder interpretieren. Er war kein Opernsänger, das ist klar, aber er konnte was heute nach meiner Meinung nach unnachahmlich singen. Es gibt auch keinen einzigen Imitator, der ihn nur annähernd nachmachen kann. Auch seine Stimme war unverwechselbar.
Er hat nicht akademisch reingesungen, sondern er hat volkstümlich gesungen. Er hat so gesprochen und gesungen, wie er es wollte.
Genau.
Im Gegensatz zu dem hohen Bühnenduktus seiner Zeit.
Völlig richtig. Genau. Das war auch das, was ihn ausgezeichnet hat.
Hat er denn schon gesungen 1917, als er die Primadonna der Hofoper Claire Dux kennengelernt hat?
Nein,
wann hat er denn überhaupt mit Liedern angefangen?
Also mir ist es bekannt, dass er dann in den ersten Revuen angefangen hat, in den 20er Jahren, wo er übrigens, was die wenigsten Leute auch wissen, ein relativ bekannter Operettenstar geworden ist in Berlin.
Mit welcher Operette?
Gräfin Maritza zum Beispiel.
Da hatte er auch schon 105 Stummfilme gedreht, zwischen 1917, also seiner Entlassung aus dem Ersten Weltkrieg, und 1929.
Genau.
Was ist dran an diesen Lobeshymnen, die ich in meiner Pressemappe gefunden habe, dass er sich tollkühn vom Kandelaber ins Wasserbecken geschwungen hat und alle Stunts selber gemacht hat?
Diese Szene ist bekannt und die hat auch gestimmt. Die war so gut ausgeprägt, dass sogar der Zirkus Sarrasani ihm damals ein Angebot gemacht hat, ob er nicht die Nummer sogar im Zirkuszelt aufführen sollte, weil er es wirklich geschafft hat, innerhalb von einer halben Minute sich umzuziehen und dann wieder im trockenen Frack zu stehen. Also es war schon eine akrobatische Leistung.
Also nicht der Sprung war die Leistung, sondern das Umziehen.
Beides, Beides, beides.
Er hat ja Fritz Kortner in einer anderen Szene leicht verdroschen, als sie da die Rivalen gespielt haben, auch wieder in Berlin.
Ja, Fritz Kortner, wie schon gesagt, er war auf der Bühne. Hans Albers hat eine Harley Davidson gehabt und ist dann mit der Harley Davidson auf die Bühne gefahren und hat es halt so gemacht, dass er immer ein bisschen früher reinfährt und damit schon die Vorstellung weil er halt schon damals immer schon gerne im Mittelpunkt auch stehen wollte. Und das hat natürlich den Fritz Kortner nicht gefallen. Und da hat der Hans Albers ihm gleichzeitig noch eine mitgegeben. So ungefähr kenne ich die Geschichte.
Eine Watschen.
Eine Watschen, genau.
Wie die Bayern sagen.
So ist es ja.
War denn Hans Albers von vornherein, der war ja Hamburger.
Ein Hamburger.
Der ist in Hamburg auch geboren worden. Er kannte das Hansa-Theater am Steindamm, kam dann aber fix nach Berlin. Also er hat Otto Reuter geliebt. Das war ja dann aber auch ein Berliner.
Otto Reuter war ein Berliner und das war auch ein Vorbild von ihm, deswegen ja auch der Ausspruch, Hans Albers, alles was er gut fand, nannte er Otto und was er dann sehr gut fand, Otto, Otto, und es ist abgeleitet von Otto Reuter, seinen Idol aus der damaligen Zeit.
Ist es richtig, dass er Privates und Berufliches miteinander vermischt hat? Ich spiele jetzt an auf seine Liaison einmal mit Claire Dux, die ja 7 Jahre älter war und schon eine Primadonna an der Hofoper.
Ein großer Star der damaligen Theaterszene.
Und danach eben Theater am Kurfürstendamm, wo er Hansi Burg kennengelernt hat, die Tochter seines Mentors.
Eugen Burg, genau. Claire Dux war halt auch eine Türöffnerin für ihn damals in die Berliner Gesellschaft hinein, die er natürlich angenommen hat. Wer hätte das nicht gerne gemacht? Und Hansi Burg war die Tochter von Eugen Burg, wie Sie sagten, sein Mentor. Man kann aber dazu sagen, dass Hansi Burg und Hans Albers, das war schon die große Liebe.
Von wem?
Von beiden.
Von beiden?
Von beiden Seiten.
Er war ihr treu?
Nein.
Das heißt?
Er war nicht treu.
Er war nie treu.
Er war nie treu, nein. Aber wie schon gesagt, Hansi Burg war trotzdem seine große Liebe. Ich muss dazu sagen, ich war nicht dabei, aber man kennt halt verschiedene Geschichten.
Ja, da kommen wir ja direkt in Teufels Küche, denn Hansi Burg wird im Dritten Reich nicht als arische Person angesehen, sondern als jüdische Person.
Sie war Halbjüdin.
Ja, so ist die Definition der Nazis.
Genau.
Und er hat sich nicht losgesagt von ihr zunächst einmal, sondern hat erstmal sowas wie einen schweigenden Widerstand
versucht. Es wurde ihm nahegebracht, sich doch zu trennen, was er lange rausgezögert hat, hat aber dann trotzdem einen heute noch existierenden Brief an Josef Goebbels persönlich geschrieben, wo er sich von ihr offiziell losgesagt hat, und sie ist dann 1936 über die Schweiz nach England in die Emigration gegangen. Man muss allerdings dazu sagen, viele Quellen sagen, er hätte dann keinen Kontakt mehr gehabt über die ganzen Kriegsjahre hinweg. Stimmt nicht. Sie hatten nach wie vor einen Kontakt und er hat sich um sie auch finanziell gekümmert. Und sie haben sich auch öfters noch getroffen, sei es in England oder, also es war immer noch Kontakt.
Was haben Sie aus dieser Zeit sammeln können an Belegen, an Dokumenten?
Verschiedene Briefe, die geschrieben sind von Hansi Burg und Hans Albers. Ja, und dann halt verschiedene Fotos, aber keine weiteren interessanten Dokumente.
Hartmut Eichler, gab es denn da eine Freundschaft zwischen Heinz Rühmann und Hans Albers? Denn Heinz Rühmann war mit Maria Bernheim zusammen, die auch jüdisch war. Und auch die wurde dann 1938 mit einem schwedischen, in dem Fall bei Hans Albers war ein norwegischer
Ehemann,
der die Scheinehe getragen hat. Bei Heinz Rühmann war es ein schwedischer Schauspieler, Rolf von Naukow war das, der ihr dann auch die Flucht nach Stockholm ermöglicht hat. Das heißt, es sind ähnliche Schicksale.
Es sind ähnliche Schicksale, aber auf die Frage zurückzukehren, Hans Albers und Heinz Rühmann waren keine Freunde. Es waren Kollegen, die sich beide geschätzt haben und geehrt haben, aber sie waren keinerweise befreundet, weil sie waren beide viel zu unterschiedlich.
Hans Albers hat im Dritten Reich gesagt, ich bin der liebe Gott.
Genau. Das hat er schon vor dem Dritten Reich gesagt und das hat er auch gerne nach dem Dritten Reich gesagt. Und man muss das halt, glaube ich, so sehen, dass natürlich mehr als ironisch gemeint war, aber man konnte raushören, okay, der Mann, der hält was von sich. Und das ist ja auch der Grund, warum er es so weit gebracht hat. Er hat einfach gesagt, ich bin der Größte.
Können Sie denn durch Ihre Sammlung belegen, dass er diesen Widerstand gegen die Arisierung des Filmgeschäfts mit seinem Dickkopf behauptet hat?
Es gibt keinen richtigen Beweis, wo man sagen kann, dass er gegen, er ist ja durch die Nazis, sage ich jetzt mal, er ist ja groß geworden in der Zeit, er hat ja davon partizipiert, er hat ja mit die höchsten Gagen eingenommen Und er hat da schon in irgendeiner Weise mitgemacht. Aber er hat von der ganzen Bewegung, sage ich mal, überhaupt nichts gehalten und hat es auch öffentlich kundgetan, was sich wenige Leute damals bis gar niemand überhaupt getraut hat.
Hat er Stellung genommen zu der Emigration seiner Freunde?
Nie.
Kurt Gehron war ein Freund, der ist ein nach enger, Theresienstadt ja, ja. und
auch
umgebracht
auch zu dem Tode
worden.
Von, im Endeffekt zum Tode von Eugen Burg gibt es überhaupt keinerlei, er hat sich dazu nicht geäußert, nein.
Hat er seiner ehemaligen Frau geholfen zu emigrieren? Also die ist ja in die Schweiz geflüchtet.
Ja, wie schon anfangs erwähnt, natürlich hat er das auch finanziell unterstützt und dafür gesorgt. Sie ist über die Schweiz emigriert. Sie waren befreundet mit den Besitzern vom Palace Hotel in St. Moritz, wo sie noch eine Zeit lang zusammen gewohnt haben. Und dann ist sie nach England emigriert. Er hat jetzt tatsächlich geholfen, ja.
Sie haben sich eine Musik gewünscht, eine politische Musik, obwohl es gar nicht so klingt.
Ja.
Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo.
Ein sehr schönes Lied für die damalige Zeit, ein bisschen hintergründig.
Aus welchem Film?
Heute kommt's drauf an.
Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo, gesungen von Hans Albers.
Mein Gorilla lebt zufrieden und froh. Er kennt keine Politik und das ist sein höchstes Glück, die Gemahlin zu jucken. Und auf jeden, der ihn stört, aus der Villa ganz empört. Voll Verachtung zu spucken. Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo. Mein Gorilla, na der Junge ist so. Frau Gorilla, die hält still, wenn er sie mal küssen will. Wenn er will, ja dann will er. Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo.
Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo, gesungen von Hans Albers. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Hartmut Eichler, Gastgeber Johann Schelljem. 125 Jahre Hans Albers. Sie hatten erzählt von dem Chauffeur, den Sie kennengelernt haben. Was haben Sie für Stationen von Hans Albers aufgesucht? Was haben Sie erworben an Devotionalien, an Dokumenten?
Die interessanteste Station am Anfang der Sammelleidenschaft war selbstverständlich sein Haus am Starnberger See in Tutzing, wo er seit 1936 bis zu seinem Tode 1960 gewohnt hat. Ein wunderschönes Anwesen, was heute leider Gottes noch leer steht, weil der bayerische Staat eigentlich nicht in der Lage ist, daraus was Ordentliches zu machen.
27.000 Quadratmeter hatte dieses Anwesen, Garatshausen. Ja. Wem hat es denn vorher gehört?
Also das Haus hat ihm gehört und 1960 ist er gestorben und die Hansi Burg, seine Lebensgefährtin, hat da bis 1975, bis zu ihrem Tode drin gewohnt und hat es 1970 dem bayerischen Staat gegen eine monatliche Leibrente überschrieben.
Ja, und dann war ein Ministerium drin?
Der Landesfischereianstalt, genau. Und in dem Haus hat auch jemand drin gewohnt, ein Direktor von dem Fischereiministerium, ja, und jetzt verfällt es, weil es eigentlich leer steht seit 20 Jahren.
Und bevor Hans Albers das erworben hatte?
War es das Jagdhaus von den Fürsten Thurn und Taxis.
War das denn für ihn ein Refugium? Denn es ist doch sehr seltsam für einen durchschnittlich Gebildeten, der sich auf Hans Albers bezieht, dann würde ich natürlich sofort den Hamburger Hafen mir denken und das Tuten und die Möwen und St. Pauli muss ganz nah sein.
Denkt man wirklich, wenn man das Anwesen einmal besucht hat, dann wird man ihn verstehen und dann wird man auch nicht mehr solche Geschichten erzählen, dass er da am Bootshaus saß und angeblich ein Tonband gehört hat mit Hafengeräuschen. Er hat sich wirklich seine Refugium, seinen Rückzugsort geschaffen. Es war ein herrliches Anwesen mit allein drei Gärtnern und das Haus hieß ja auch nicht umsonst die Rosenvilla. Er hatte hunderte von verschiedenen Arten von Rosen. Nein, es war einfach sein Rückzugsort.
Die Bavaria war nicht weit.
Für die bayerischen Filme, ja genau, München.
Und diese Hamburg-Verbundenheit, war das ein Filmbild, ein Berufsbild?
Seine Hamburg-Verbundenheit war davon unberührt. Selbstverständlich war er mit Leib und Seele ein Hamburger. Seine Schwestern haben ja auch in Hamburg gewohnt. Er hat ihnen ja auch ein Haus gekauft, wo die Schwestern drin gewohnt haben und hat sie auch recht regelmäßig besucht und auch einige Filme in Hamburg gedreht.
Ein anderes Haus, was Hans Albers hatte, ist nördlich von Berlin.
Genau, und zwar genau in Klado heißt der Ortsteil, eine wunderschöne Villa, wo er in den 20er, 30er Jahren drin gewohnt hat, unter anderem mit seiner Mutter und damals auch seiner Lebensgefährtin Hansi Burg.
Was haben Sie von dort?
Da gibt es eigentlich gar keine Dokumente. Das wissen bis zum heutigen Tag ganz wenige Leute, dass er da überhaupt gewohnt hat. Ich habe natürlich ein paar Fotos.
Hartmut Eichler, was haben Sie an Gegenständen von Hans Albers?
Also da gibt es sehr viele Sachen, von seinen Hemden über seine Anzüge, über seine Seemannsmütze bis hin zu seinem sagenumwobenen Toupet.
Dass Hans Albers hatte ein Toupet?
Ja, aber das ist eigentlich für jeden, der Hans Albers kennt, das ist jetzt nichts Neues. Und da muss man dazu sagen, da müssen wir auch den Bogen zu dem nächsten Bekannten dann irgendwann schlagen, zu seinem Maskenbildner Hans Dublis, wo ich das große Glück hatte, ihn auch zu kennen und mit dem ich auch wirklich befreundet war.
Ja, dann schlagen Sie den Bogen.
Hans Dublis, sein Lebenswerk war dieses sagenumwobene Toupet. Und man kann heute jedes Bild, was man von Hans Albers sieht, auf einer Langspielplatte, man sieht es nicht, dass das keine echten Haare sind. Und ja, das war schon was Besonderes, sowas hinzukriegen, so eine Arbeit.
Haben denn die Filmfans in der Weimarer Republik, im Dritten Reich, gewusst, dass er ein Toupet hat?
Nein, das war eigentlich, man sagt mal, das war ein gut gehütetes Geheimnis der Ufer bis zu seinem Tode.
Gibt es einen Grund, warum er so gesoffen hat?
Ja, also das ist eine gute Frage. Ich denke, also ich sehe den Grund darin, dass jemand, der so viel in seinem Leben geleistet hat, der so viel gemacht hat, der so einen Druck hatte, der im Krieg war, der im Weltkrieg war, der sich durch die Stummfilmzeit geschlagen hat, der letztendlich hunderte von Stummfilmen gemacht hat, ohne irgendeinen Erfolg, sich wirklich an die Spitze hochgearbeitet hat, der so einen Druck hatte. Und den er sich auch selber aufgebaut hat, weil er gesagt hat, der Hans Albers, der ich im Film bin, der bin ich auch privat. Also der war nicht nur der Draufgänger im Film, sondern er ist dann aus den Filmstudios raus und hat weiterhin den Draufgänger gemacht, dass er sich dann erlaubt hat zu sagen, okay, das muss ich aber ein paar trinken, um das überhaupt zu rechtfertigen, dieses Leben.
Um runterzukommen.
Und dann noch der Druck dann im Dritten Reich, wie schon gesagt, mit einer Regierung zusammenzuarbeiten, wo man dagegen ist, aber sie gebraucht hat, weil er letztendlich abhängig war von dem Wohl. Und ich denke schon, dass das... Und nach dem Kriege, muss man dann zusagen, war ja der Erfolg nicht mehr so stark. Ja, und da hat er auch der Alkoholkonsum dann enorm nochmals zugenommen bei ihm.
Ja, 45 war er 54.
Genau, er war dann schon relativ alt, obwohl er es geschafft hat, wirklich im Gegensatz zu vielen anderen Uferstars nochmal an seine Zeit event ein bisschen anzuknüpfen.
Mit Hilfe des jüdischen Produzenten Atze Brauner.
Kann man sagen, ja. Die sogar auch befreundet waren. Was ja wiederum von Hans Albers spricht, dass er da eigentlich sehr, sehr, kann so sagen, fast mit einer weißen Weste rausgekommen ist aus der ganzen Geschichte.
Aber erklären Sie mir das. Jeder Zoll ein Naziführer, schreibt der Philosoph Ernst Bloch 1934 im Exil über Hans Albers.
War halt, denke ich mal, ein relativ, wie soll ich das sagen, das war jetzt eine bösartige Meinung von einer Einzelperson, die einfach nicht gestimmt hat, weil es war nicht so.
Aber es war keine Einzelmeinung. Fritz Kortner war ähnlicher Meinung. Er hat nur danach diese Meinung revidiert und Hans Albers am Starnberger See besucht, weil er seinen Dickschädel und seine Opposition, seinen inneren Widerstand zum Regime anerkannt hat.
Ich kann dazu nur sagen, es gibt nicht ein einziges Foto von Hans Albers mit irgendeiner Nazi-Größe aus der Zeit, wo man dies bei jedem anderen Schauspieler, der einigermaßen Erfolg hatte, immer jederzeit finden kann. Er hat sich zurückgehalten, er konnte sich nicht ganz zurückhalten, sonst hätte er den Erfolg gar nicht haben können. Und ich bin immer der Meinung, man muss in dieser Zeit auch gelebt haben, um das überhaupt in irgendeiner Weise nachzuvollziehen, was für ein Spagat er auch machen musste. Ich meine, allein, dass er mit einer jüdischen Frau zusammen war, beweist ja eigentlich, dass er da völlig frei war von irgendwelchen Werten oder sonst was. Er wollte sein Leben, er hat sein Leben gemacht, wollte seinen Erfolg und wenn es halt nicht anders ging, halt auch unter dem Regime.
Auch in
so einfach ist es.
Auch in Propagandafilmen.
Musste er ein oder zwei Filme musste er drehen, ja.
Welche?
Flüchtlinge ist einer der nicht so schönen Filme von ihm, in Anführungszeichen, und der andere.
Was ist da nicht so
Karl
schön?
Karl Peters. Naja, das sind mal Nazi-Filme. Wobei man Flüchtlinge noch gar nicht dazu zählen darf, weil der noch vor 33 gedreht wurde und 33 ja erst die Machtübernahme war, die sogenannte. Aber ein reiner Propagandafilm war halt dann zum Beispiel Karl Peters.
Hartmut Eichler, den sehr großen Erfolg hat er dann ja mitten im Krieg gehabt, 1943 mit Münchhausen. Und das Drehbuch hat Erich Kästner
unter einem Pseudonym geschrieben, genau.
Berthold Bürger. Bürger, ja. Also eine sehr seltsame Geschichte, denn Goebbels wollte gute Laune haben für den Krieg. Und
das war ja der Jubiläumsfilm der UFA, ne? Zum 25. Es war ja also wirklich ein Vorzeigeprodukt. Und Goebbels sein Anliegen war, dass dieser Film auf jeden Fall Hollywood-Qualitäten hat. Und die haben ja damals alle technischen Möglichkeiten da reingepackt, die es gab, bis hin zum Farbfilm.
Ja, war einer der ersten. Große Freiheit war dann darauf
auch in Farbe gedreht, 1943/44 gedreht.
Große Freiheit Nummer 7. Der wurde gar nicht in Deutschland fertig gedreht.
Sondern in Prag, genau.
Und durfte auch in Deutschland nicht aufgeführt werden.
Der Grund ganz einfach, weil da betrunkene Seeleute mit leichten Mädchen gezeigt wurden. Also das, was normalerweise die normale Welt darstellt. Das war aber nicht im Sinne der Nazis und nicht im Auftraggeber von Josef Goebbels. Und deswegen wurde dieser Film verboten und erst nach dem Krieg aufgeführt. Was sehr wichtig ist zu wissen, weil dadurch ist Hans Albers gleich nach dem Krieg wieder als einer der ersten Top-Stars, kann man sagen, mit einem super Film in die Kinos gekommen.
Das heißt, er wurde zum Pin-Up der Trümmerfrauen.
So kann man das sagen, ja. Er war ja ein Idol. Es ist ja auch keine Lüge, dass er, sobald er in Berlin war, Hans Albers, sich in einen schicken Anzug geworfen hat und dann mit einem schönen Auto durch die Trümmer gefahren ist und den Trümmerfrauen, die damals gearbeitet haben, zugewunken. Aber er konnte sich das erlauben. Jeder wusste, der meint es nicht so. Der macht uns eine Freude und macht sich eine Freude. Er also ist wieder da.
Das heißt, er war das Idol. So eine Testosteronbombe möchte ich auch zu Hause haben.
Er war ein Idol, ja. Ich denke, ja, für die damalige Zeit war er der Superstar. Der George Clooney von Deutschland.
Hat er denn anknüpfen können?
45, wie schon gesagt, er hat anknüpfen können mit ein paar weniger erfolgreichen Filmen. Der erste Trümmerfilm und Über uns der Himmel, der 1947 rauskam, war natürlich nicht so erfolgreich, weil die Leute in Deutschland wollten natürlich nach dem Krieg nicht das wahre Leben sehen, sondern neue Filme, wie damals halt diese schlechten gedrehten Farbfilme, Schwarzwaldmädel, Der Förster von Silberwald und so weiter. Und da hat der Hans Albers den Sprung nicht geschafft, weil er am Anfang sehr viel Fehler gemacht hat mit diesen Filmen.
Und da hat er dann zu Opas Kino gehört, mit dem die jungen Regisseure auch nicht mehr drehen wollten.
Genau, richtig. Er gehörte zu der alten Garde und die neuen kamen halt dann wieder an O.W. Fischer oder Kurt Jürgens, der ihn letztendlich kopiert hat in vielen seiner Filme. Aber selbst Kurt Jürgens kam nicht an ihn ran. Er hatte auch gesungen wie er oder hat es versucht. Aber wie schon gesagt, er war halt und blieb einmalig.
Hartmut Eichler, jetzt haben wir viele Stationen von Hans Albers beschrieben. Was kann da ein Sammler tun? Was haben Sie mitbringen können nach Hause?
Interessant sind immer für mich damals noch als Jüngerer gewesen, Leute kennenzulernen, die ihn kannten. Und da muss ich nochmal auf Hans Dublitz zurückgehen, sein Maskenbildner, mit dem ich wirklich befreundet war. Die dann solche Geschichten entstanden sind. Ich wurde da eingeladen zum Kaffee trinken. Das war sogar noch vor der Grenzöffnung. Hab den dann zum ersten Mal, den Herrn Dublitz, kennengelernt. Und dann sagte er auf einmal, Herr Eichler, kleinen Moment, ich muss mal auf den Boden gehen. Ich glaube, ich habe dann noch ein oder zwei Toupets. Und das war dann für mich eigentlich wie ein Lottogewinn. Und dann kam er wirklich mit den Toupets runter und hat noch einen draufgesetzt und hat gesagt, und seinen Mantel hat er bei mir auch hängen lassen. Und wenn Sie möchten, seine Unterhose auch noch, die ist in meinem Bootshaus in Spandau. Und so kam halt dann eins zu dem anderen.
Und warum ist das spannend, das Toupet, den Mantel, die Unterhose mitzunehmen?
Also jetzt wollen wir mal nicht so sehr auf die Unterhose von Hans Albers gehen, sondern ich sage jetzt ganz einfach, allein, ich habe immer darauf Wert gelegt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Uniform von ihm habe, kann ich genau beweisen, aha, das hat er in dem Film angehabt, in der Szene. Und ja, das macht einfach Spaß. Oder wenn man einen Anzug von ihm hat, er hat zum Beispiel Knieschanzug getragen, das war damals der bekannteste Herrenschneider, der auch für Marlene Dietrich gearbeitet hat. Wenn man dann halt drin sieht, das Schild, Knieche 1936, Herr Hans Albers, ja, ist einfach toll.
Haben Sie die Sachen denn je selbst angezogen?
Nein, also so weit bin ich nicht gegangen. Mein Vater hat sich's einmal von mir gewünscht, er durfte einmal den Anzug zu einem Fasching anziehen, aber das ärgere ich mich heute noch drüber, dass ich es ihm erlaubt habe.
Warum ärgern Sie sich?
Ja, weil es zu schade war.
Was hat es Ihnen denn gegeben? Sozusagen, haben Sie sich die Sachen angesehen? Haben Sie die Sachen weggeschlossen? Also bei Ihnen zu Hause muss es ja ausgesehen haben wie in einer großen Bibliothek, wo alles...
Heute noch sind ja überall in meinen Wänden die Bilder vom Hans Albers. Und ja, was gibt es einen Sammler? Man freut sich einfach drüber, dass man die Sachen hat und dass man sie eigentlich auch bewahrt. Ich habe auch nie von jemandem verlangt, der in meine Wohnung geht, beziehungsweise mein Haus, dass er sagt, oh, das ist toll, ich finde Hans Albers geil. Ich finde es schön, mir gefällt es. Er gibt mir viel, ich mag ihn. Ich sehe es natürlich heute ein bisschen anders als früher, aber ja, ich finde es schön.
Jawohl, meine Herren, ist genau. Ein anderes Lied, das Sie sich ausgesucht haben. Warum?
Erstens aus einem sehr schönen Film, Der Mann, der Sherlock Holmes war, mit Heinz Rühmann damals zusammen. Die beiden sich fantastisch ergänzt haben in dem Film. Ja, und das Lied, das ist ein sehr optimistisches Lied. Ja, strahlt einfach das aus, was Hans Albers ist. Ja, einfach ran, nicht hinterm Ofen sitzen.
Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl.
Jawohl, meine Herren, von Hans Albers und Heinz Rühmann aus der Badewanne für HR2 Kultur Doppelkopf. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Hartmut Eichler, Hans Albers Aficionado und mehr. Gastgeber Johann Schelliem. Herr Eichler, ich versuche ja noch immer zu begreifen, was hinter dieser Sammelleidenschaft steckt. Es gibt im Internet andere Sammler, die ganze große, extensive Webseiten aufbauen. Wann hat Hans Albers dies gemacht? Wann hat er das gemacht? Und wenn Sie was kaufen wollen, dann habe ich auch diese oder jene Platte. Also da habe ich das Gefühl, ich bin dann in einer Art Hans Albers Kaufhaus. Also da steht auch ein kommerzielles Bedürfnis dahinter. Das war nicht Ihres.
Meines ist es nach wie vor die pure Bewunderung für die Person. Hans Albers, für das, was er geleistet hat, für seine Lebenseinstellung, für das, was er ausstrahlt. Und wenn man heute, wie schon gesagt, einen Film von ihm sieht, wie schon gesagt, ich habe auch einen kleinen Sohn, der ist 9 Jahre alt, der muss die nicht, der kann sie und der schaut sie gerne mit an, dann merkt man einfach, da kommt immer noch was rüber. Ja, er war einfach in der heutigen Zeit, es war ein cooler Typ einfach. Er war cool. Und das ist das, was es mir sehr viel gegeben hat, auch wenn es einen schlecht geht. Kann ich nur empfehlen, ein paar schöne Hans-Albers-Lieder, meinetwegen auch ein Cognac dazu. Wird jeder das auf jeden Fall nachvollziehen, was ich mein Leben lang dadurch partizipiert habe.
Der Bub heißt aber nicht Hans.
Nein, das haben wir ihn erspart. Er heißt Adrian, aber den Zweitnamen habe ich damals bei meiner Frau durchgesetzt. Da heißt Adrian Hans und dann mein Nachname.
Ist diese Sammlung für Sie nach wie vor ein Wintermantel, in den Sie sich hüllen, wenn es Ihnen gerade nicht so gut geht? Haben Sie diese Sammlung abgegeben? Wie muss ich mir das vorstellen, das Verhältnis zwischen Sammlung und Sammler? Oder waren Sie irgendwann reif, dass Sie gesagt haben, so, jetzt leben leider keine Zeitzeugen mehr, die mir von Hans Albers erzählen können. Jetzt widme ich mich George Clooney und sammle etwas, wo ich neue Erfahrungen machen kann.
Also ich habe noch andere Steckenpferde selbstverständlich als nur Hans Albers, aber wie schon gesagt, die Sammlung an sich ist jetzt in guten Händen, möchte ich jetzt mal sagen. Aber die Grundsachen, die mir gefallen oder die mir am Herzen liegen, die ich als erstes erworben habe, auch noch als junger Kerl, die behalte ich und sind auch meine Andenken.
Erzählen Sie mir von ein paar Ihnen wertvollen Sammlerstücken, also dem Cadillac, dem Boot, dem Bootshaus, was auch immer Sie da haben.
Ja, den Cadillac, den kann ich ja leider nicht haben. Der ist ja schon im Besitz von einem jetzt verstorbenen Automobilreporter. In einem Museum steht der. Aber wie schon gesagt, es gibt ja zu jedem Stück gibt es halt eine Geschichte. Auch ich habe zum Beispiel seine Bootsdecke aus einem Segelboot, was es leider oder es auch nicht mehr gibt, seine Sonnenbrille. Sein Silberbesteck, und das sind halt alles solche Sachen, sein Briefpapier und dann halt auch hunderte bis tausende Privatfotos von ihm.
Können Sie denn durch diese Indizien Fehler in Biografien, es gibt viele Bücher über Hans Albers, über sein Leben, können Sie da viele Biografien korrigieren?
Ja, man könnte das, aber ich finde, das wäre auch ein bisschen unfair. Ich meine, jeder, der eine Biografie über Hans Albers geschrieben hat, meint es gut mit ihm und macht sein Bestes. Es gibt verschiedene Geschichten, aber ich finde, man sollte das eigentlich auch nicht so ernst sehen. Jeder soll sich sein eigenes Bild machen über ihn.
Sind das eigentlich verschiedene Hans Albers? Also einmal in der Stummfilmzeit, das war ja das Kaiserreich, dann die Weimarer Republik, dann das Dritte Reich?
Also der Unterschied ist ganz einfach, dass der Hans Albers in der Stummfilmzeit er war ein unbekannter Schauspieler, er konnte auch keine großen Rollen bekommen, weil er damals solche hellblauen Augen hatten und die Scheinwerfer noch nicht in der Lage waren, die richtig auszustrahlen. Das heißt, es waren bei ihm dunkle Löcher und er konnte also nur böse Leute spielen.
Er war der Gauner in dieser Zeit.
Er war der Gauner. Der Böse, genau.
Also Peter Law sozusagen.
So kann man das sagen. Er hat es gemacht, um Geld zu verdienen, um sich in Berlin über Wasser zu halten, ist aber dann, wie schon gesagt, sehr schnell in die Theaterszene geschlittert und hat ja da riesigen Erfolge, auch in vielen Revuen, gefeiert. Und seine große Zeit war dann der Beginn des Tonfilms, ganz klar. Wo viele Stummfilmstars ihren Job verloren haben, weil sie einfach mit der Stimme nicht mehr zurechtgekommen sind, mit dem Sprechen, war das Hans Albers seine große Stunde.
Das war sein Bariton.
Das war sein Bariton. Und der Nachkriegs Hans Albers war dann wieder ein anderer. Das war halt dann jemand, der es nochmal wissen wollte, der aber nicht mehr akzeptieren konnte, dass er einfach nicht mehr der Superstar war, der er vor 45 war.
Man müsste aber auch von seinen Ellenbogen erzählen, denn in Liebesszenen gibt's beim Küssen immer sein Gesicht und er guckt dann immer nach oben, weil oben sind die Neger, so wurden die genannt, die Schilder mit dem Text
gelesen hatte. Ja, zwei Gründe mit den Negern. Der erste Grund ist, weil er seinen Text nicht gelernt hat und der zweite Grund ist, weil er meistens schon am Nachmittag den ein oder anderen Cognac getrunken hatte. Zu den Ellbogen kann man eine nette Geschichte erzählen mit Lillian Harvey 1932 bei den Dreharbeiten zu Quick. Da muss man dazu sagen, dass Lillian Harvey damals schon ein richtig großer Uferstar war, also schon bekannter als er, aber er trotzdem derjenige war, der sie immer schön so gedreht hat, dass er in der Kamera ist und sie nicht. Aber sie hat es dann relativ charmant, wie sie ja war, wer sie kannte, ihm das 2-3 Mal gesagt und dann ging das auch. Also alles Geschichten. Er hat es halt mal versucht. Ist ja verständlich.
Das heißt, er hat das getan, was man vor allem bei Schauspielerinnen sagt, er hat mit der Kamera geflirtet. Er wusste, wo die Aufnahme steht.
Er konnte das, ja, genau. Er hatte auch die Ausstrahlung, wie schon gesagt, mit den Augen, auch mit der Einstellung, was man am Anfang gesagt hat, mit seinem Goodbye Johnny, wenn seine Kamera, ja, er konnte es. Er war ein geborener Star.
1930, Hartmut Eichler, hat Hans Albers mit Marlene Dietrich Der blaue Engel gedreht. Heute ein großer Film, ein Durchbruch auch für
ein
Marlene Dietrich.
Film.
Ja, war das damals eine Überraschung oder ist er da wieder eingesprungen wie bei der Premiere, wo er Oskar Homolka im Deutschen Theater ersetzt hat bei Die Verbrecher?
Nein, Hans Albers und Marlene Dietrich hatten schon in einer Revue 1929 zusammengespielt, die hieß Zwei Krawatten und wurden da von Josef von Sternberg, den Regisseur von dem Blauen Engel, entdeckt, so heißt es zumindest, und haben diesen Film gedreht. Man muss dazu sagen, zum Blauen Engel, Hans Albers hatte im Blauen Engel nichts weiter als eine Nebenrolle, aber eine wichtige Nebenrolle. Aber der Durchbruch war das nicht für ihn, sondern, wie bekannt, von Marlene Dietrich, die danach ihre große Weltkarriere gestartet hat.
Und von dem Professor Emil Jannings.
Emil Jannings, genau. Man muss dazu sagen, dass Emil Jannings wohl dafür gesorgt hat, dass sehr viele Szenen von Hans Albers rausgeschnitten wurden und dadurch die Rolle von ihm noch kleiner.
Und was hat jetzt der Sammler Hartmut Eichler von Der blaue Engel?
Gar nichts.
Weil er sich das Plakat nicht leisten konnte?
Nee, weil er sich's nicht leisten konnte, weil es das, glaube ich, 2 oder 3 Mal nur gibt weltweit. Da gibt es nicht viel.
Und das kostet?
Ich schätze mal, wenn man es heute kaufen würde, zu 100.000 Euro mindestens.
Heiratet Hans Albers Hansi Burg eigentlich?
Hans Albers und Hansi Burg waren nie verheiratet. Er war auch nie mit Claire Dux in den 20er Jahren verheiratet, wie es öfters erwähnt wird. Hans Albers war nie verheiratet und auf die Frage, warum er nicht geheiratet ist, das weiß ich ganz genau vom Maskenbildner Hans Dublis. Hans Albers hat gesagt, warum soll ich jemanden heiraten, wenn ich genau weiß, dass ich mich danach wieder scheiden lasse. Und so hat sich das Thema für ihn gar nicht ergeben.
Was war denn die Liebe für ihn in dieser Draufgänger, dieser Weiberheld, dieser Fels in der Brandung?
Hans Albers hatte 2 Lieben. Die erste Liebe war er selber. Und dann kam erstmal gar nichts und dann das Leben und die schönen Frauen. Wobei ich die Reihenfolge nicht genau weiß.
Und der Cognac war noch irgendwo?
Das gehört nach meiner Meinung nach schon fast zum Leben.
War es denn ein Tabu zu wissen, dass Hans Albers Alkoholiker war?
Ich sage einmal, wenn Hans Albers heute leben würde, wäre er auf der Bildzeitung jeden Tag auf der Titelseite. Das hat er damals Harald Junke für ihn übernommen. Aber ich denke, wer ihn kannte, wusste das. Er wusste das.
Aber er hat es anders als Harald Junke, fertiggebracht, gleichzeitig den Strahlemann auf der Leinwand auf darzustellen. Jeden,
Hans Albers hat immer gesagt, man kann ja gar nicht merken, dass ich Trinker bin, weil ich immer betrunken bin. Und insofern gab es bei ihm keinen Unterschied.
Und die Weiblichkeit, denn er muss eine starke Ausstrahlung gehabt haben. Also Claire Dux war älter als er, 6 Jahre. 1917 hat sich von ihrem Mann scheiden lassen, ist zu ihm gezogen, hat sich sogar Dux Albers genannt, obwohl sie gar nicht geheiratet haben. Also war die Primadonna, also sie
Hans
wollte
Albers
mit
war,
ihm zusammen
Hans
sein.
Hans Albers war letztendlich, was man heute sagt, ein Womanizer. Es war ein Frauenheld, ein Weiberheld. Er hat seinen Status, den er hatte, auch ausgenutzt und sah auch obendrein noch relativ gut aus.
War er das Idol der Schwulenbewegung?
Man hat darüber geredet, dass man so in den 80er Jahren war das wohl ein Wunsch von der Bewegung, dass Hans Albers, da hieß es einmal, das bestgehütetste Geheimnis der Ufer, Hans Albers war schwul. Aber ich kann aus dem, was ich weiß, kann ich sagen, er war alles, aber nicht schwul.
Und woher wissen Sie das, was Sie wissen?
Durch sehr viele Leute, die ich halt kannte, wie schon gesagt, die bekannten Hans Dublis, auch Wilma Schulz, seine letzte Freundin, mit der ich befreundet war, oder viele. Man kann es sagen.
Wer lebt denn noch von den Gefährtinnen und Gefährten des 1891 geborenen Hans Albers?
Fällt mir spontan jetzt nur ein paar Schauspielerinnennamen ein, wie zum Beispiel Lieselotte Pulver, die mit in 1950 Föhn gedreht hat als blutjunges Mädchen, oder Margot Hilscher, die jetzt auch, glaube ich, bald ihren 100. Geburtstag hoffentlich feiern kann.
Wie sieht 125 Jahre nach der Geburt von Hans Albers das Interesse an diesem Filmstar, an dieser Biografie aus?
Ich bin der Meinung, dass Hans Albers gänzlich wie alle anderen Uferstars in Vergessenheit geraten ist und höchstwahrscheinlich noch in Hamburg bekannt ist, weil da auch öfters noch Lieder von ihm gespielt werden oder gewisse Kneipen es gibt, die nach seinem Namen benannt ist. Aber wenn man heute, sage ich mal, junge Leute von 15 bis 20 Jahre fragen würde, wer ist Hans Albers, bin ich sicher, sie kennen ihn nicht mehr. Er gerät in Vergessenheit immer weiter. Eine Ausnahme in der Zeit ist Heinz Rühmann, der nach wie vor bekannt ist, aber auch nur durch seinen einen Film, Die Feuerzangenbowle, die eigentlich, sagen wir mal, monatlich irgendwo wiederholt wird im Fernsehen. In den 90er Jahren, komischerweise, war er noch sehr präsent. Da gab es sogar noch Werbung von McDonald's mit Hans Albers. Da gab es noch sogar Lieder von der Neuen Deutschen Welle über Hans Albers, der blonde Hans. Aber wie schon gesagt, das ist jetzt alles in Vergessenheit oder wird immer weniger.
Was macht das mit einem Sammler, der sein halbes Leben diesem Star gewidmet hat?
Gar nichts, weil mir das nach wie vor relativ egal ist, wie die Leute mit Hans Albers umgehen oder umgegangen sind. Für mich persönlich war er einfach ein Superstar, ein toller Mensch vor allem, was man rausbekommen hat, wenn man Leute kennengelernt hat, die ihn kannten. Ja, und was andere Leute machen, bitte.
Danke, Hartmut Eichler. Zum Abschluss werden wir philosophisch. Da haben Sie sich gewünscht, ich habe eine kleine Philosophie. Sagen Sie mir da noch ein paar Worte.
Ich denke, wenn man dieses Lied vom Hans Albers hört, so wie er es singt, so wie er es vorträgt, spiegelt das sehr wohl wieder sein Leben wieder, seine Einstellung. Und ja, ich denke, es ist auch eine wunderschöne Melodie, die er sich übrigens auch zu seiner Beerdigung gewünscht hat.
Danke. Hartmut Eichler, dass Sie im Studio waren, im Doppelkopf, zu
Gerne.
Gast auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Anschelium. Ich habe eine kleine Philosophie von Hans Albers zum 125. Geburtstag des in Hamburg geborenen deutschen Superstars.
Es streiten alle Menschen sich heute viel zu viel herum, denn was der eine übel nimmt, das nimmt der andere krumm. Ich kann die Menschen nicht verstehen und frage mich, warum. Ich habe eine kleine Philosophie. Ich finde alles herrlich und streite mich nie.